Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Heute begleite ich, Nurian Rasidova, euch durch die Sendung. Wenn wir uns nicht mehr die Hand geben, Abstand halten und zur Sicherheit mal mehr Klopapier einkaufen. Wenn wir Freunde und Familie nicht mehr wiedererkennen, sei es durch die Maske, das ein oder andere Kilo mehr oder einer neuen Frisur, dann sind wir im Jahre 2020 und 2021 in Zeiten einer Pandemie angekommen. Seit über einem Jahr begleiten uns die Coronaviren nun. Im Rahmen meines Bachelorstudiums habe ich mich in den letzten Wochen auf die möglichen Auswirkungen und Folgen der Covid-19-Pandemie auf Kinder und Jugendliche konzentriert. In der letzten Sendung haben uns Kinder erklärt, was sie unter Corona verstehen. Ich habe mit zwei Müttern sowie einer Kinderpsychologin über die Veränderungen und psychischen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder gesprochen. In dem heutigen Feature erfahren wir, wie es den Jugendlichen mit der Situation geht und verschaffen uns einen Überblick der potenziellen Auswirkungen und Folgen auf Kinder und Jugendliche. Dabei geht es um die Veränderungen verursacht durch die Einschränkungen, Lockdowns und Schließungen. Wie es Jugendlichen derzeit geht und welche Entwicklung das Schul- und Bildungssystem annehmen könnten, darum geht es heute.
Und da das jetzt einfach weg ist, fehlen halt natürlich sehr viele Erfahrungen, die man halt auch gemacht hätte, vor allem jetzt. Wir sind in der 10. Klasse und da fängt es jetzt schon so ein bisschen mehr an mit Teenager-Erfahrungen. Und dass man das halt einfach so ja, nicht richtig ausleben kann, ist schon belastend. Und ich habe auch ein bisschen Angst, einfach weniger Erfahrungen machen zu können. Ich habe Angst, viele Teile nicht so richtig ausleben zu können, einfach weil ich das Gefühl habe, dass die Zeit so schnell vergeht. Man kann keine Atmosphäre schaffen, in der man richtig lernt. Und deswegen habe ich persönlich auch ganz starke Konzentrationsprobleme und habe auch das Gefühl, sehr hinterher zu sein, was natürlich auch eine große Auswirkung ist, auch in der Situation. Ich gucke mir zum Beispiel Serien an und ich sehe, wie die Leute so ganz nah aufeinander sitzen, sich umarmen, sich herzlich begrüßen und Also für mich fängt es schon an, komisch zu werden und das ist schon auch irgendwo eine Folge, dass man einfach, wie gesagt, nicht richtig weiß, wie es ist, normalen Kontakt zu haben und dass man immer aufpasst, seinen Abstand einhält. Die Schule war halt für mich so der Ort, wo ich am meisten sozialisiert habe und meine Freunde hatte. Und vor allem, wenn man zu Hause ist und dann noch viele Geschwister hat, dann sitzt man halt aufeinander. Es ist schwierig, so ein bisschen seine Ruhe zu finden und dann auch noch im Unterricht zu sitzen und auch einfach nicht mehr dieses richtige Schulleben auszuleben und diesen Weg von zu Hause kommen. Also es ist schon wirklich etwas, was sich ins Leben eingebrannt hat, dass man einfach gefährlichen Situationen, sage ich jetzt mal, aus dem Weg geht. Und auch ein anderer Aspekt, den ich für mich so gesehen habe, ist einfach die Leistung in der Schule. Dadurch, dass ich mich nie richtig konzentrieren kann, fällt meine Leistung natürlich. Was jetzt nicht unbedingt gravierend ist im Moment, aber es ist trotzdem etwas, was mir aufgefallen ist und was mich schon irgendwo beunruhigt, weil ich halt einfach Angst habe, dass ich mir jetzt möglicherweise Sachen verbauen könnte, weil wir gehen jetzt auch auf die Kursstufe zu und ich habe halt einfach Angst, dass ich da jetzt einfach nicht so mit der Leistung hinterherkomme, mit dem ganzen Inhalt, den wir dort lernen und dass ich halt überfordert sein werde, weil ich halt weiß, dass es so kommen wird und es macht mir schon große Angst.
Bis jetzt hatte ich noch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie weniger gelernt haben, als wenn wir jetzt richtig in die Schule gehen würden. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich durch das ganze Jahr, in dem ich halt sehr, sehr wenig Kontakt mit anderen Leuten hatte, so ein bisschen die Nähe zu anderen Menschen, ich weiß nicht mehr genau, wie sich das anfühlt und ich muss mich da auch mal dran gewöhnen. Und allgemein so diese soziale Angst hat sich so ein bisschen verschlimmert und auch sich wieder dran zu gewöhnen, normal in die Schule zu gehen und um 6.30 Uhr aufzustehen oder so. Diese Zahlen, dass man täglich zu hören bekommt, dass 30.000 Neuinfektionen und dann denkt man halt die ganze Zeit darüber nach und fragt sich, wann oder ob wir jemals wieder zurückkommen in das normale Leben.
Mit Freunden feiern, die erste große Liebe, Konzerte besuchen, verreisen, die Studienfahrt oder der Abiball. Viele dieser Erfahrungen waren für Jugendliche 2020 und 2021 durch die Covid-19-Pandemie nicht möglich. Es war ein verlorenes Jahr, denn einige dieser Erfahrungen werden die Jugendlichen nicht nachholen können. 2021 machte bereits der zweite sogenannte Corona-Jahrgang seinen Abschluss. Die Situation im Lockdown wirkt sich auf das psychische Wohlbefinden und auf die Lebensqualität aus. Laut der Bertelsmann-Stiftung geben 61% der befragten Jugendlichen an, sich teilweise oder dauerhaft einsam zu fühlen. 64% stimmen zum Teil oder voll zu, psychisch belastet zu sein. 69% sind von Zukunftsängsten geplagt. 34% der Jugendlichen geben an, finanzielle Sorgen zu haben. Das sind die Ergebnisse der Jugend- und Corona-Befragungen, durchgeführt von den Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung. Zudem ergab die Studie, dass sich die Jugendlichen von der Politik zu wenig gehört fühlen. Die Covid-19-Pandemie wirkt sich in vielfältiger Hinsicht auf Kinder und Jugendliche aus. Besonders in Bereichen wie Bildung, soziale Interaktion, emotionale Entwicklung, auf die körperliche Aktivität sowie auf das psychische Wohlbefinden. Die 15-jährige Emma aus Nürtingen berichtet über die Zeit im Lockdown.
Mittlerweile ist es nichts Neues mehr. Eine Maske mitnehmen, Desinfektionsmittel dabei haben, 1,5 Meter Abstand halten. Das Coronavirus prägt nun schon seit über einem Jahr unseren Alltag. Ganz am Anfang, als es hieß, die Schulen bleiben für 3 Wochen geschlossen, haben sich die meisten sogar noch gefreut und ganz nach dem Motto bis in 3 Wochen voneinander verabschiedet. Heute spricht kaum jemand mehr mit so einer Leichtigkeit über Corona. Vor allem uns Jugendliche hat die Pandemie stark geprägt. Optimistisch kann man sagen, dass wir gelernt haben, Gesundheit, Sicherheit, finanziellen Wohlstand und vieles mehr als nicht selbstverständlich anzusehen. Und uns ist bewusst geworden, dass man diese Dinge schätzen sollte. Außerdem hat oder hatte man während der Lockdowns viel Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren, zu reflektieren und sich an neuen Zielen und Ideen zu orientieren, was einen vielleicht sogar motiviert hat, nach dem Lockdown grundlegende Dinge oder auch nur Kleinigkeiten in seinem Leben auf eine positive Weise zu verändern. Trotz dieser Erkenntnisse waren die vergangenen Monate mit Sicherheit nicht einfach und viele Jugendlichen, die in diesem Lebensabschnitt womöglich die beste bzw. erfahrungsreichste Zeit in ihrem Leben haben würden, erstickten zu Hause in Schulaufgaben, Stress, Lustlosigkeit und Ängsten, wie es weitergehen wird und nicht zuletzt auch oft in ihren eigenen Gedanken. Man hat einfach zu viel Zeit nachzudenken und das wandelt sich oft eben hin und wieder ins Negative. Wenn ich von mir persönlich spreche, kann ich sagen, dass es für mich kaum möglich ist, den Kopf mal so richtig frei zu bekommen, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, wenn Rückzugsort und Arbeitsplatz zu einem werden und wenn man ununterbrochen seine Familie um sich hat, die genauso unter der Situation leidet und deren Laune an manchen Tagen ebenso schlecht ist wie die eigene. Natürlich kann man nur von Glück reden, wenn man selbst gesund ist, es den Liebsten wie Freunden und Familie gut geht und ansonsten im Großen und Ganzen auch alles passt, so wie es ist. Objektiv betrachtet geht es einem dann sogar angesichts der anhaltenden Situation nicht schlecht, aber das heißt nicht direkt, dass es einem besonders gut geht. Ich persönlich hatte im Lockdown 2020 oft mit Überforderungen bezüglich der enormen Menge an Schulaufgaben zu kämpfen. Daraus resultierten Lustlosigkeit und Demotivation, in der ich mich hin und wieder ernsthaft gefragt habe, warum ich mein Zeug nicht auf die Reihe bekomme und was eigentlich gerade mein Problem ist. Und vor allem, wie ich nach dem Lockdown weitermachen will und überhaupt, wann das Ganze ein Ende nehmen wird. Besonders schlimm war für mich, dass es teilweise sehr schwer war, den Kontakt zu Freunden aufrechtzuerhalten. Natürlich sind die Gründe, ein Treffen mit einer ganzen Freundesgruppe in Zeiten von Corona zu unterlassen, logisch und nachvollziehbar. Allerdings gab es durchaus Momente, in denen ich mir wirklich nichts mehr als ein normales Leben mit Schule und Verabredungen mit Freunden gewünscht habe. Glücklicherweise gibt es heutzutage viele Möglichkeiten, sich auch online mit Freunden zu verabreden. Aber das ist eben nicht dasselbe und genau aus diesem Grund, dass man sich eben nicht real im Leben trifft, kommuniziert und erlebt, verliert man sich in seiner eigenen Blase und vergisst Freunde manchmal fast. Ebenso wird man vielleicht manchmal auch selbst vergessen, weil es den Freunden ähnlich geht. Hinzu kommt, dass sich die geltenden Corona-Regeln immer wieder ändern, besonders im aktuellen Lockdown. Man hat keinen Überblick mehr, was gerade wo gilt und unter welchen Bedingungen. Die Zahlen gehen runter und man macht sich direkt Hoffnungen auf schnelle Besserung. Dann gehen die Zahlen wieder hoch. Die neuen Impfstoffe und der Beginn der Impfungen scheinen eine Art Licht am Ende des Tunnels zu sein. Aber es geht bisher nur langsam voran. An dem einen Tag hat man das Gefühl, bald öffnen Schulen wieder, bald kann man endlich ein paar Freunde mehr treffen und bald bewegt sich alles wieder ein Stück weit Richtung Normalität. Am nächsten Tag scheinen die Wünsche wieder ganz weit weg zu sein. Aktuell sind Kleinigkeiten wie zum Beispiel die WhatsApp-Gruppe, in der während dem Online-Unterricht nahezu im Sekundentakt Nachrichten eingehen und hin und wieder mal, wenn das Wetter es zulässt, Radausflüge mit der Familie oder einen Spieleabend zu richtigen Wochenhighlights geworden. Einerseits ist es wirklich schön, wenn man den Spaß an solchen Kleinigkeiten wiederfindet und gemeinsam Zeit mit anderen, wenn auch manchmal nur online, verbringen kann. Andererseits ist all das keinesfalls vergleichbar mit dem Leben und den Möglichkeiten, die wir alle vor Ausbruch des Coronavirus hatten. Mittlerweile befinden wir Kinder und Jugendlichen uns seit über 5 Monaten wieder im Homeschooling. In den Schulen waren wir, wenn überhaupt, nur für wichtige Klassenarbeiten und für 1 bis 2 Wochen in Form von Wechselunterricht. Auch das ist sicherlich keine perfekte Lösung, aber man muss trotzdem anmerken, dass sich seit dem letzten Jahr viel und vor allem schnell Veränderungen vorgenommen wurden, um es uns zumindest ein Stück weit einfacher im aktuellen Lockdown mit der Schule zu machen. Ich hoffe sehr, dass sich die Situation jetzt in den nächsten Wochen weiterhin stabil verbessern wird, damit Läden wieder aufmachen können, Freundetreffen wieder ohne größere Bedenken möglich ist und damit wir alle einen schönen, unbeschwerten Sommer genießen können, um uns von dem vergangenen Jahr zu erholen. Mit Blick nach vorne.
Im Juni 2021 war ich zu Besuch am Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen. In einem Gespräch mit der jungen Lehrerin Nina Christner habe ich einen Einblick in den Schulalltag in Zeiten einer Pandemie erhalten. Wie schlecht es den Jugendlichen wirklich geht, ist alarmierend.
Ja, mein Name ist Nina Christner. Ich bin Studienrätin, habe ursprünglich an der Uni Tübingen Politik, Wissenschaft und Englisch studiert, mit dem Abschluss Staatsexamen, habe dann mein Referendariat am Gymnasium in Plochingen gemacht und bin dann sozusagen als Berufseinsteigerin hier direkt hingekommen ans Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen und bin jetzt im 4. Jahr hier. Also ich bin 31 Jahre alt und unterrichte hier jetzt Englisch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Gemeinschaftskunde auf Englisch, also Bili.
Welche Klassen unterrichten Sie denn?
Eigentlich von bis, aber ich habe hauptsächlich Kursstufe. Also ich habe eine 7. und eine 8. dieses Jahr, aber ansonsten ist es nur Oberstufe.
Die Pandemie stellt für uns alle eine Herausforderung dar. Lehrer sein in diesen Zeiten, wie geht es Ihnen derzeit?
Ich habe das Gefühl, mein Tätigkeitsfeld hat sich verschoben. Also davor war das viel stärker auf das Fachliche fokussiert. Und momentan und in den letzten Monaten war ich einfach auch ganz, ganz viel mit psychologischen Dingen beschäftigt. Ja, Motivation, Auffangen, familiäre Probleme, alles Mögliche, was da irgendwie bei den Schülern zu Hause und nebenher läuft oder eben auch leider nicht läuft teilweise. Und das war schon ein ganz anderer Fokus als normalerweise.
Was hat das denn mit den Schülern gemacht? Haben Sie Veränderungen feststellen können?
Bei ganz arg vielen extreme Veränderungen. Bei denen, die gut, sage ich jetzt mal, durch die Zeit gekommen sind, weil sie zum Beispiel familiären Rückhalt hatten oder auch von der Wohnsituation entspannt gelebt haben, vielleicht sogar mit einem Garten. Die kamen dann einfach zurück und haben sich unfassbar gefreut, die Mitschüler wieder zu sehen, aber auch einen selbst als Lehrer und waren da wieder richtig motiviert. Dann gibt's die, die so mittelmäßig mit dem Ganzen zu kämpfen hatten, die sich versuchen, jetzt so wieder ein bisschen zu berappeln und auch die Dinge nachzuholen, die sie während der Pandemie vernachlässigt hatten, weil sie sich zum Beispiel nicht motivieren konnten, genug zu machen oder die Aufgaben so zu erledigen, wie sie gestellt waren. Und dann habe ich aber auch einen ganz großen Teil der Schüler, die wirklich extreme psychische Probleme haben. Also das fängt an bei: Ich komme nicht mehr gerne in die Schule, Schulangst, mir wird schlecht, wenn ich hier reinkomme, ich habe Angst vor Klassenarbeiten und geht hin bis zu Selbstmordgedanken. Also ganz, ganz extrem. Und in meiner Klasse, in der 8. Klasse, bin ich Klassenlehrerin, habe ich 7 Schüler, die extrem mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, teilweise auch schon in Kliniken sind. Also es ist wirklich eine heftige Situation.
Schrecklich. Wie gehen Sie als Lehrerin damit um?
Ja, mal besser, mal schlechter. Das geht mir natürlich schon auch nahe. Oder wenn ich auch sehe, den Schülern geht's schlecht und mir sind irgendwie die Hände gebunden. Also ich versuche, Dinge in die Wege zu leiten. Ich versuche zu reden, Signale zu senden. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Merke natürlich aber auch, dass es manche besser annehmen und manche eben nicht so gut. Und da macht man sich natürlich Gedanken und man nimmt es natürlich auch ins Private und in die Freizeit mit, ist klar. Also das ist ja was, das lässt einen einfach nicht los. Aber auch aus dem Grund, weil wir nicht geschult sind. Also wir sind auf unsere Fächer geschult und noch pädagogisch dazu. Aber dass wir jetzt psychologische Arbeit leisten, darauf sind wir vom Studium, vom Referendariat her überhaupt nicht vorbereitet worden. Und da muss ich praktisch selber gucken, okay, wie komme ich jetzt damit klar?
Ich habe mich in den letzten Wochen mit einigen Eltern unterhalten und leider zeichnet sich immer mehr das Bild ab, dass viele Eltern den Lehrerinnen und Lehrern die Schuld zuweisen und auch sehr kritisch mit Lehrerinnen und Lehrern umgehen. Haben Sie auch derart Erfahrungen gemacht?
Ja, also ganz arg viele. Es ist ein ganz kleiner Teil der Elternschaft. Also die allermeisten Eltern sind super kooperativ, sind auch sehr, sehr nett und freundlich. Also ich kriege oft Mails, wo mir gesagt wird, vielen Dank, dass Sie mein Kind so motivieren. Der geht jetzt wieder gern in die Schule oder sowas. Das ist natürlich toll und da versucht man auch, das einfach in sich aufzunehmen. Aber es gibt auch immer wieder natürlich Eltern, die sich sehr diskreditierend äußern, die, ja, wie soll ich es beschreiben, schon auch ein Stück weit den Respekt verlieren, in dem, wie sie schreiben, in dem, wie sie reden. Und natürlich bei allem denken, sie kennen sich am besten aus. Also so dieses Reinpfuschen, nenne ich es jetzt mal ganz böse, in die eigene Arbeit, so nach dem Motto, ich war ja auch mal in der Schule, ich weiß, wie es da läuft, findet vereinzelt statt, aber findet schon immer wieder statt. Also es sind aber wirklich Einzelne, aber die können einen dann wirklich extrem auf Trab halten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Derzeit findet der Unterricht ja wieder präsent statt. Wie erging es den Schülerinnen und Schülern mit dem Unterricht auf Distanz? Reflektieren Sie die Zeit gemeinsam?
Ja, also ganz, ganz stark. Also ich rede mehr denn je über private Dinge mit den Schülern, frag, was macht ihr heute Mittag? Also diese Zeit, wo wirklich jetzt Englisch oder Gemeinschaftskunde oder was auch immer gemacht wird, hat sich reduziert. Weil ich einfach momentan auch denke, für mich ist es das Wichtigste, dass die Schüler psychisch heile durch diese Krise kommen. Und deswegen finden da unheimlich viele Gespräche statt. Und wir haben uns ausgetauscht, auch zwischendurch, wo es mal diesen Wechselunterricht gab. Was habt ihr denn für Strategien, um so einen Lockdown einigermaßen gut zu überstehen? Was kann man machen, um sich irgendwie zu Hause, auch wenn es beengt ist, schön zu machen? Und also solche Dinge versuche ich schon ganz stark anzusprechen, auch um den Schülern klarzumachen, sie sind damit nicht alleine. Es ist für alle schwierig und wir können es gemeinsam schaffen.
Haben Sie denn Tipps?
Gerade für so eine Strategie oder richtig, sowas. Also wir haben gesagt, viel kommunizieren, einfach auch die Möglichkeiten nutzen, die man technisch hat, um zu kommunizieren. Aber auch sowas mal wie eigene Stärken entdecken. Also egal, ob es auf kreativer Ebene ist oder ob es auf technischer Ebene ist. Und sich dafür vielleicht auch mal Zeit nehmen, sich da so ein Stück weit mehr zu spezialisieren. Und was ich auch immer wieder gemacht habe, gerade bei meinen jüngeren Schülern, in Englisch, habe ich so ein High-Intensity-Workout-Video hochgestellt mit englischen Angaben praktisch, was man machen soll. Und dass die sich da einfach richtig auspowern, einfach dass dieser körperliche Ausgleich, der ja nachweislich auch den Geist positiv beeinflusst, dass das nicht zu kurz kommt.
Toll, da setzen Sie sich wirklich ein für die Schülerinnen und Schüler.
Ich hoffe, dass es irgendwie fruchtet.
Ja, Stichwort Homeschooling. Was funktioniert im Homeschooling? Was nicht? Wo sehen Sie denn die Grenzen des digitalen Unterrichts?
Also was funktioniert, ist, dass es unheimlich effizient laufen kann, weil man wenig Unterrichtsausfall hat durch das, dass Schüler oder Kollegen krank sind. Also wir haben gesehen, die Krankheitszahlen sind extrem nach unten gegangen. Ich glaube, das trägt schon zu einer Effizienz irgendwo bei. Was natürlich immer eine Herausforderung und eine Hürde ist, sind die technischen Probleme oder die technische Ausstattung. Von das WLAN funktioniert nicht bis zu ich weiß nicht, wie man eine Datei hochlädt oder Unsere Software funktioniert mal nicht, über die wir das Ganze gemacht haben. Also wir haben Microsoft Teams immer benutzt. Und was halt einfach ganz, ganz krass ist, ist dieser fehlende soziale Kontakt. Und der ist eine absolute Grundvoraussetzung für Lernen überhaupt. Und wenn das nicht funktioniert, dann glaube ich, ist es immer, immer schwieriger geworden, von Woche zu Woche die Schüler zu motivieren und denen auch einfach den Stoff nahezubringen. Das glaube ich, ist so die größte Herausforderung.
Meinen Sie, dass dieses Fehlen sozialer Kontakte Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben kann?
Das finde ich ganz schwierig zu beurteilen. Ich denke schon, dass es ein Abschnitt in ihrem Leben sein wird, den sie so nicht vergessen werden. Ganz viele im Negativen, vielleicht aber manche auch im Positiven. Also die gemerkt haben, ich konnte unheimlich viel mit mir anfangen oder ich habe aus der Zeit einiges gelernt für mein Leben vielleicht auch. Ich glaube, das kann man einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht beurteilen, ob das nachhaltige Schäden beispielsweise hervorruft.
Stellt sich dann in den nächsten Jahren heraus.
Genau.
Wie sehen denn die Ängste und Sorgen Ihrer Schülerinnen und Schüler aus?
Schaffe ich das alles? Bekomme ich das hin, diesen Stoff zu lernen? Schaffe ich das Schuljahr notenmäßig? Wie geht's mir in der nächsten Klasse? Nehmen die Lehrer da noch Rücksicht, dass jetzt dieses Jahr so lange Fernlernunterricht stattgefunden hat? Das sind so die Hauptsorgen, würde ich sagen.
Und die Sorgen der Lehrerinnen und Lehrer?
Wie schnell kriegt man die wieder in so eine Bahn, dass die Schüler eine positive Einstellung zum Lernen bekommen, auch zum eigenständigen Lernen zu Hause, weil sonst erziehen wir sie auch in der Schule ja immer zum eigenständigen Lernen. Und es war jetzt eben so extrem gefordert, dass es vielen, auf Deutsch gesagt, total zum Hals raushängt. Wie kriegt man sie da wieder hin, dass sie da wieder mehr Freude auch entwickeln, eigenständig Dinge zu machen? Und auch, wie ist natürlich die Bereitschaft, also Bereitschaft hat ja nicht immer was damit zu tun, will ich nur, sondern kann ich auch nur körperlich beispielsweise oder psychisch die bestimmte Dinge nachzuholen. Wenn man natürlich auf unterschiedliche Sachen nicht so ein Auge haben konnte, wie wenn man Unterricht hat, also Unterricht vor Ort, Präsenzunterricht, beispielsweise Wortschatzarbeit, funktioniert im Präsenzunterricht so viel besser als im Homeschooling. Das wäre jetzt was, wo ich einfach momentan auch ganz viel Zeit dafür verwende, das zu intensivieren.
Wie hat sich Ihr persönlicher Arbeitsalltag verändert?
Dass ich kurzfristiger plane, also auch meine Unterrichtsvorbereitung kurzfristiger mache, weil sich ganz oft einfach Dinge ändern und ich dann wieder umschmeißen musste und gemerkt habe, okay, ich muss einfach warten, bis ich weiß, wie es weitergeht. Geht es in Wechselunterricht weiter? Geht es in Präsenzunterricht weiter? Darf keiner in die Schule kommen? Das hat sich verändert. Und ansonsten, dass ich einfach diese Zeit zusammen mit den Schülern unheimlich schätze. Also ich habe davor, hat mir das schon riesig Spaß gemacht, aber ich habe für mich rausgefunden, das ist eigentlich das, warum ich den Beruf machen möchte oder was mir an dem Beruf gefällt. Der Kontakt mit den Schülern und direkt einfach mit denen zusammenzulernen und nicht, ich sitze bei mir zu Hause, die sitzen bei sich zu Hause. Da ist einfach diese Distanz da.
Ein kleiner Einblick in den Schulalltag. Wie sehen denn die aktuellen Maßnahmen aus?
Die Corona-Maßnahmen hier, also wir haben im Pausenhof für die große Pause getrennte Bereiche für die einzelnen Klassen, wo die sich aufhalten, sodass sich praktisch die Klassen untereinander nicht vermischen. Dann haben wir überall Desinfektionsspender aufgestellt. Das heißt, beim Betreten in der Schule wird morgens von der Aufsicht kontrolliert, dass sich jeder die Hände desinfiziert, genauso nach der großen Pause wieder. Dann haben wir natürlich die Maskenpflicht für jeden. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also die Maske darf nicht abgenommen werden, außer eben draußen beim Essen. Dann muss aber der Abstand von 1,50 gewahrt werden. Wir lüften extrem. Also momentan bei den Temperaturen schließen wir die Fenster gar nicht mehr. Ansonsten, wenn es kühler ist, gibt es einen Lüftungsassistenten, der immer wieder guckt, dass regelmäßig gelüftet wird. Wir lassen die Türen zu den Klassenzimmern in ganz vielen Fällen auf, dass es einen richtigen Durchzug gibt. Und was wir auch haben, ist diese Testungen. Also wir testen immer zweimal pro Woche die ganzen Schüler durch und nur wer sich auch testen lässt, beziehungsweise die Eltern, die Einverständnis geben, dass das Kind getestet werden darf, dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen. Das sind so unsere Maßnahmen.
Wie gehen denn die Schülerinnen und Schüler mit diesen Maßnahmen um?
Die werden immer natürlicher eigentlich aufgenommen. Also es ist für die schon selbstverständlich, da wird gar nicht mehr groß drüber geredet. Die melden sich vielleicht kurz und sagen, ah, darf ich geschwind die Maske abnehmen und ans Fenster? Dann können die vor ans Fenster und da geschwind ein paar Mal Luft holen und wieder die Maske aufziehen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es sie groß einschränkt. Die sagen, oh ja, das nervt halt so ein bisschen, wäre toll, wenn wir es irgendwann mal wieder ohne könnten. Aber für die ist so viel wichtiger, dass sie einfach in die Schule kommen dürfen. Und auch mit den Tests, das funktioniert ohne Probleme. Also das machen die ganz, ganz toll. Und auch die Eltern muss man da echt erwähnen, die da ganz toll und engagiert mithelfen, mit morgens befüllen dieser Teströhrchen und so weiter. Also das ist ganz viel Organisation, auch was dahinter steckt. Und das läuft wirklich gut.
Das heißt, die Schülerinnen und Schüler passen sich an die Situation an?
Ja, doch, extrem. Nehmen da Rücksicht auch aufeinander. Und also es funktioniert einwandfrei.
Was kann man denn aus pädagogischer Sicht aus dieser Situation lernen? Gibt es denn auch positive Entwicklungen?
Ich denke, dass dieses Zwischenmenschliche wieder stärker an Bedeutung gewinnt, dass die Leute merken und schätzen gelernt haben auch, wie es ist, zusammen zu sein und zusammen zu lernen. Dass die Schüler einmal eine E-Mail schreiben und schreiben, juhu, das sind die besten Nachrichten, dass sie am nächsten Montag in die Schule dürfen. Das hätte man sich wahrscheinlich vor 2-3 Jahren noch gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, sowas, so diese Wertschätzung auch gegenüber einander, die ist extrem gewachsen. Das ist für mich was sehr, sehr Positives.
Vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank für den Einblick. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Vielen Dank, ich Ihnen auch.
Jeder von uns geht anders mit der Situation um. Der eine macht mehr Sport, die andere hat das Zeichnen für sich entdeckt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO publizierte im März 2020 einen Ratgeber für Erwachsene und einen Ratgeber für Kinder unter dem Titel How to Cope with Stress During COVID-19. Ziel der Ratgeber ist es, den Veränderungen der Lebenswelt mit vermehrter Zuwendung und der Aufrechterhaltung von Routinen und Struktur sowie altersangepasster Information zu begegnen. So heißt es in dem Ratgeber, dass Kinder unterschiedlich auf Stress reagieren. Sie können anhänglicher, ängstlicher, zurückgezogener, wütender oder aufgeregter sein. Die WHO rät den Eltern, auf das Verhalten ihrer Kinder unterstützend zu reagieren, aufmerksam zuzuhören und ihnen vermehrt Zuwendung und Anerkennung zu schenken. Zudem raten die Weltgesundheitsexperten zu festen Routinen und Zeitplänen. In einer veränderten Lebenswelt solle man neue Routinen etablieren. Joachim Lerchenmüller ist Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen. Er unterrichtet außerdem am Stuttgarter Lehrerseminar. Er berichtet mir in einem Interview über seine schulischen Erfahrungen seit Beginn der Pandemie. Außerdem erfahren wir, was wir aus pädagogischer Sicht aus dieser Situation lernen können und welche Entwicklungen das Schul- und Bildungssystem in Zukunft annehmen könnten. Hallo Herr Lerchenmüller, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Hallo Frau Rasidova, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über die Pandemie und über die möglichen Folgen und Auswirkungen der Pandemie an Kindern und Jugendlichen. Herr Lerchenmüller, erzählen Sie doch gerne zunächst einmal etwas über sich.
Ich bin Geschichtslehrer und Deutschlehrer am Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen und auch in Stuttgart am Seminar in der Lehrerbildung tätig als Pädagoge und bin jetzt mittlerweile seit gut 15 Jahren im baden-württembergischen Schuldienst tätig an verschiedenen Stellen.
Mhm. Erinnern Sie sich denn noch an den Beginn der Pandemie? Was waren denn Ihre Gedanken?
Ja, an den Beginn der Pandemie kann ich mich noch ganz gut erinnern, vor allem an den Tag, an dem die Schule das erste Mal geschlossen wurde. Da haben wir Lehrkräfte uns damals Mitte März 2020 schöne Sommerferien gewünscht, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir uns vermutlich nicht mehr sehen werden. Und waren dann angenehm überrascht, als es dann nach dem Pfingstferien Ende Juni oder Mitte Juni dann eben doch wieder weiterging und man das Schuljahr einigermaßen ordentlich zu Ende führen konnte. Das war das Schulische ganz persönlich, kann ich mich noch gut dran erinnern, wie ich vermutlich wie alle anderen auch am Anfang kopfschüttelnd in den Nachrichten gesehen habe, wie die Gesellschaften in Asien reagieren mit Leuten in Schutzanzügen, die mit großflächig öffentlichen Straßenraum und öffentliche Gebäude desinfizieren. Und wie wir gedacht haben, oder zumindest ich gedacht habe und auch im Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen oder Freunden, dann eben der Meinung waren, ja, das ist halt so eine Art asiatische Hygiene-Overreaction, die man hier sieht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich es merkwürdig fand, als Bundeskanzler Kurz in Österreich damals eine allgemeine Maskenpflicht als erster einführte in Europa. Und wir gedacht haben, wie soll das gehen? Und ja, es war eben auch für das System Schule und alle Akteure darin ein Hineinwachsen in diese Pandemie, in eine Eskalation, die dann in der zweiten Welle dann eben doch überraschend war letzten Herbst und mit der wir halt gerade als Schule versuchen, einigermaßen adäquat zu reagieren, um eben das Wohl der Kinder und Jugendlichen nicht mehr zu gefährden, als es tatsächlich halt leider der Fall ist.
Hineinwachsen ist ein guter Begriff. Ein kleiner Rückblick auf die letzten Monate. Wie hat sich denn der Schulalltag verändert und auch Ihr persönlicher Arbeitsalltag?
Also der Schulalltag hat sich natürlich erstmal radikal geändert, dadurch, dass man im Herbst 2020 im Frühjahr 2020, damals im März, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen von ganz normalem Präsenzunterricht in vollständigen digitalen Fernunterricht umgestiegen ist. Das war, insofern sind wir quasi mit einem abrupten Schock gestartet in diese Pandemie als Systemschule. Und damals wurden natürlich auch schonungslos einfach alle Schwachstellen offengelegt. Stichwort jahrzehntelange Unterfinanzierung des Bildungsbereiches, mangelnde technische Ausstattung, dass man auf das Wohl und Wehe, sprich die finanziellen Möglichkeiten und Investitionsschwerpunkte der einzelnen Stadt oder Gemeinde angewiesen war, weil die eben die Schulträger sind und damit für die Finanzierung der Gebäude und der technischen Ausstattung zuständig und verantwortlich sind. Bis hin zu eben der Tatsache, dass man dann schrittweise wieder in einen Präsenzunterricht zurückgekehrt ist, dann erstmal mit Hygienemaßnahmen, Aha-Regeln, dann nächster Schritt Wechselunterricht, der wieder eingeführt wurde, dann jetzt die Testungen zweimal die Woche, die von den Schulen den Lehrkräften angeleitet durchgeführt werden müssen. Also es gab innerhalb dieser letzten anderthalb Jahre eine radikale Veränderung und der Bedingungen, unter denen wir lehren und lernen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie flexibel das System dann eben doch war und ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass allen beteiligten Lehrkräften eines klar ist: geht nicht, gibt's nicht im schulischen Alltag. Das heißt, wenn von oben angeordnet ist, es findet Unterricht statt, dann findet der statt. Und dann stehen diese Menschen als professionelle Pädagogen, Pädagoginnen, Fachdidaktiker, stehen die bereit und versuchen mit den Mitteln, die halt da sind, nach Möglichkeit produktiven Unterricht zu machen und Schüler und Schülerinnen zu begleiten. Und das setzt diese Bedingung, Scheitern geht nicht und Verweigerung geht nicht, setzt einfach große Ressourcen frei. Aber das sind eben menschliche Ressourcen, die da freigesetzt werden. Und es war jetzt erst mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung, sind die technischen Ressourcen dann hinterhergekommen und bereitgestellt worden. Aber worauf es wirklich ankam, ist eben wirklich auf der Seite der Lehrkräfte, das Mobilisieren aller professionellen Ressourcen, die jeder Einzelne zur Verfügung hat und dasselbe eben auch auf der Seite der SchülerInnen und auch der Eltern und der Elternhäuser. Und wenn diese Bereitschaft nicht da gewesen wäre, bei allen drei Parteien wirklich zusammenzuarbeiten und den Laden irgendwie wieder in Gang zu kriegen und sowas wie ein geregeltes, produktives Arbeiten und Lernen aufrechtzuerhalten oder wieder zu ermöglichen. Wenn die Bereitschaft nicht da gewesen wäre, dann wären wir komplett gescheitert, weil eben als die Gesellschaft uns die Voraussetzungen nicht zur Verfügung gestellt hatte, eben problemlos in einen reinen Online-Unterricht überzugehen. Und das hängt eben, wie gesagt, mit dieser letztlich erbärmlichen technischen Ausstattung zusammen, die bis auf den heutigen Tag, auch nach anderthalb Jahren Pandemie, in einzelnen Schulen zu beobachten ist.
Stellen dann die technischen Ressourcen für Sie die größte Herausforderung dar?
Nee, auf gar keinen Fall. Die größte Herausforderung sind ganz klar die pädagogischen Herausforderungen. Wie gelingt es uns, auch über einen digitalen Fernunterricht wirklich sowas wie eine pädagogische Beziehung aufrechtzuerhalten, die einfach die absolute Grundlage für Lernen und insbesondere für erfolgreiches Lernen ist. Das ist die zentrale Aufgabe und die zentrale Herausforderung. Aber dazu brauche ich natürlich ein Stück weit Technik. Also wenn ich überhaupt keine Möglichkeit habe, auch nicht nur übers Handy meine Schüler und Schülerinnen zu erreichen und Kontakt mit denen zu haben, dann wird es natürlich extrem schwierig. Wobei ich auch da Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe, gerade im Grundschulbereich, die sich ganz pragmatisch beholfen haben und gesagt haben, okay, ich komme vorbei. Einmal in der Woche besuche ich jeden meiner Schüler. Und ich mache einen Termin aus und die Eltern entscheiden selbst, ob wir uns draußen auf der Terrasse treffen oder ob wir uns im Drinnen treffen können. Einfach je nachdem, wie die persönlichen Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten während der Pandemie waren. Aber diese Lösungen gab es auch, eben wirklich den realen Kontakt aufrechtzuerhalten, wenn es mit dem digitalen Kontakt schwierig war.
Toll. Derzeit findet der Unterricht ja wieder präsent statt, oder?
Ja, wir sind seit Anfang der Woche wieder in Präsenz.
Wie erging es denn den Schülerinnen und Schülern mit dem Unterricht auf Distanz? Und reflektieren Sie denn diese Zeit gemeinsam mit den Schülern?
Ja, also die in den Klassenlehrerstunden jetzt zu Beginn des Präsenzunterrichts haben wir auf jeden Fall die Situation thematisiert, auch Möglichkeiten zum Gespräch geschaffen, wie geht's mir und. Und es war insgesamt einfach im Schulhaus zu beobachten, dass die Freude bei eigentlich allen sehr, sehr groß war, sich endlich wieder zu sehen, sich zu begegnen, sich auch zwanglos zu begegnen, dass es nicht erst ausgemachte Verabredungen unter besonderen Bedingungen sind, sondern dass man sich halt einfach wieder sieht an dem Ort, an dem man sich sonst eigentlich jeden Tag mehrere Stunden gesehen hat und interagieren konnte. Also da ist die Freude sehr, sehr groß. Es gibt natürlich auch, gerade auch bei den Lehrkräften, bei älteren KollegInnen, schon auch eine gewisse Reserviertheit und Angst, dass plötzlich eben wieder so viele Menschen an einem Ort sind. Aber grundsätzlich sind wir alle froh, dass wir zurück im Präsenzunterricht sind und hoffen natürlich vor allem, dass wir jetzt in dieser Form das Schuljahr endlich oder tatsächlich abschließen können und ohne weitere Unterbrechungen jetzt einfach noch mal ein paar Wochen haben, um mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, um aber eben auch über den steten Kontakt einfach auch ein besseres Bild zu bekommen, wie geht's dem einzelnen Schüler, wie geht's der einzelnen Schülerin. Und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf kognitive Leistungen, wo steht die, welche Lernlücken hat sie, sondern vor allem eben, wie geht's mir emotional, wie geht's mir psychologisch insgesamt, wie bin ich durch diese Zeit gekommen. Und was können wir Lehrkräfte und was kann das System Schule machen, um einen Weg zurück in eine bessere Normalität wieder zu gewährleisten?
Wie sehen denn die Sorgen und die Ängste der Schülerinnen und Schüler aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben SchülerInnen, die eigentlich sagen, sie haben persönlich von dieser Pandemie, was die schulischen Auswirkungen betrifft, eigentlich profitiert. Weil sie sagen, ich kann endlich im eigenen Takt lernen. Und ich bin nicht gezwungen, morgens um 7:45 irgendwie im Klassenzimmer zu sein, was eben für manche nach wie vor bedeutet, mindestens eine Stunde früher das Haus zu verlassen, um sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zur Schule zu machen. Das heißt, diese größere Autonomie in Bezug auf die Alltagsgestaltung, einerseits, andererseits vor allem eben auf die Gestaltung meiner eigenen Lernprozesse. und die Bestimmung über die eigene Lernzeit und auch eben die Freiheit zu entscheiden, mit welchem Thema befasse ich mich jetzt, welche Art von Aufgaben mache ich. Gerade die leistungsstärkeren Schüler und die, die einen relativ hohen Grad an Selbstorganisationsfähigkeit schon haben, die haben uns zurückgemeldet und bei denen konnte man auch beobachten, auch im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis, dass da eben tatsächlich eine ganze Reihe von SchülerInnen sind, die die Vorteile dieses digitalen Fernunterrichts absolut genossen haben. Auf der anderen Seite haben wir Schüler, wo wir eben relativ bald nach den Schulschließungen entschieden haben, dass wir diese Kinder auf jeden Fall an die Schule holen, in die sogenannte Notbetreuung. Einfach, weil wir gemerkt haben, dass die häusliche Situation schwierig ist oder dass wir sie eben wirklich digital sehr schnell verlieren und von diesen Schülern eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Und da gab es dann unterschiedliche Szenarien. Manchmal, wie gesagt, ging die Initiative von uns Lehrkräften aus, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass du an die Schule kommst, in die Hausaufgaben oder in die Notbetreuung vormittags. Manchmal ging die Initiative vom Schüler oder der Schülerin selbst aus, die gesagt haben, sie wollen kommen. Und manchmal ging das auch von den Eltern aus, die gesagt haben, die müssen gehen, weil wir selber im Homeoffice sind. Und die räumliche Situation gibt es nicht her, dass wir alle drei irgendwie oder vier oder fünf gleichzeitig in Videokonferenzen sind. Und so gab es also aus unterschiedlichen Perspektiven heraus die Anforderungen und den Wunsch, dass einzelne Kinder eben wirklich an die Schule kommen. Und da ging es dann oft eben eigentlich gar nicht mehr zentral darum, sicherzustellen, dass da keine zu großen Lernlücken entstehen, sondern da ging es wirklich um sozialpsychologische Betreuung.
Mhm. Was kann denn die Schulschließung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bedeuten? Wo sehen Sie da Schwierigkeiten oder auch Vorteile?
Also für die psychologische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sehe ich als massives Problem bei einigen eben wirklich die Gefahr der sozialen Isolation, dass eben wirklich ganz viele soziale Kontakte und damit eben das Sich-Erfahren in der Peer-Group eigentlich nicht mehr stattfindet oder nicht mehr regelmäßig stattfindet oder wenn dann oft auch nur in stark elterlich kontrollierten Settings, wohingegen Schule ja eben schon auch ein Raum ist, in dem klar natürlich Aufsichtspflicht herrscht, in dem es aber auch so etwas wie ein pädagogisches Wegsehen gibt und wo man eben die Peer Group ganz gezielt unter sich lässt und ihnen damit eben auch Freiräume gibt innerhalb eines Schultages und Schulalltages. Und also das ist ein ganz zentrales Problem, soziale Isolation. Weiteres Problem ist natürlich familiäre Konflikte, die in dieser Ausnahmesituation die Tendenz haben zu eskalieren. Und das kann dann eben wirklich bis zur Kindeswohlgefährdung gehen. Sprich, da steht psychische und oder körperliche Gewalt im Raum als Gefahr. Einfach deshalb, weil die Kinder natürlich auch eben den Schutzraum Schule nicht mehr haben. Ja? Und eben auch der zeitliche Abstand, und zeiträumliche Abstand, den man zu den eigenen Eltern hat und den man eben dann auch braucht, dass der eben nicht mehr gegeben ist über die Pandemie. Also das ist ganz klar ein Problem. Und was für viele ein Problem ist, ist zumindest die Herausforderung, sich jetzt wieder auf eine Arbeitsorganisation und Alltagsorganisation einzulassen, die eben durch den Rhythmus eines Schultages vorgegeben ist. Auch das erfahren wir. Wir haben es jetzt gerade nach den Ferien am ersten Schultag gemerkt, dass eben doch eine ganze Reihe von Schüler und Schülerinnen wirklich langsam, unglaublich langsam geschrieben haben, wenn sie was aufgeschrieben haben. Und dass man an der Handhaltung schon gesehen hat, dass das wirklich anstrengend ist. Weil viele SchülerInnen dieser Generation außerhalb der Schule nichts schreiben, also nichts handschriftlich schreiben. Ich glaube, wir hätten irgendeinen Tafelanschrieb, der abzuschreiben ist, in einem Drittel der Zeit erledigt gehabt, wenn wir den Schülerinnen erlaubt hätten, das Handy zu zücken und das einfach kurz in eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Weil das können sie nach wie vor sehr gut und sehr schnell und da sind sie sehr flink. Mhm. Aber diese alte traditionelle Kulturtechnik, ich habe einen Stift in der Hand und ich produziere irgendwie reale Schrift, die dann hinterher auch noch lesbar ist, das ist eine Anforderung, die viele eigentlich nur noch in der Schule haben. Und die hatten sie jetzt 5 Monate nicht. Also das ist so der weitere, eher pragmatische in Bezug auf Arbeitsorganisation und Arbeitsalltag bezogene Baustellenbereich, den wir sehen.
Haben Sie denn weitere Veränderungen an Kindern und Jugendlichen beobachten können?
Ja, also es ist, wir nehmen das ja immer wahr nach den Sommerferien, wenn man dann 6 Wochen lang Schüler und Schülerinnen nicht gesehen hat. Und dann kommt man in diese Klasse und denkt, boah, haben die sich alle entwickelt. Und die sind ganz viele sind irgendwie verändert. Und das war dieses Mal natürlich auch so. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass Friseurgeschäfte geschlossen waren, sondern man hat wirklich gesehen, da haben sich bei einer ganzen Reihe von Schülern und SchülerInnen, da hat sich in der Persönlichkeitsentwicklung was getan. Und das spiegelt sich eben auch im äußeren Auftreten und im bewussten Auftreten. In Bezug auf Kleidung, in Bezug auf Körperschmuck, in Bezug auf klar, natürlich auch Frisur, aber eben auch in Bezug auf Habitus. Und da gibt es eben wirklich die ganze Bandbreite, die wir beobachten können. Auf der einen Seite Kinder, die schon relativ introvertiert waren, wo wir dann das Gefühl haben, das ist eine Tendenz, die hat sich jetzt wirklich verstärkt. Es gibt aber auch Fälle, wo man dann das Gefühl hat, oh, sehr viel Zeit mit den Eltern hat hier wirklich gut getan, ja. Und eben dieses Rausgenommensein aus dieser Schulklasse, weil so eine Zwangsgruppe wie Schulklasse ist ja nicht für alle ein grundsätzlich positives Erlebnis und eine positive Erfahrung. Also da gab es sehr unterschiedliche Beobachtungen, die wir in den letzten Tagen machen konnten, seit alle wieder in Präsenz sind.
Was kann man denn aus pädagogischer Sicht aus dieser Situation lernen? Gibt es positive Entwicklungen?
Als positive Entwicklung würde ich auf jeden Fall werten, das, was wir ja auch als Ziel in den Bildungsplänen verankert haben, nämlich Verantwortung für den eigenen Lernprozess und Arbeitsprozess zu übernehmen, eine Selbstständigkeit zu entwickeln, auch die Fähigkeit zur Selbstmotivation zu entwickeln, dass eben doch eine Reihe von SchülerInnen, das sind oft die Leistungsstärkeren und die einen relativ hohen Grad an Selbstorganisation haben, dass die eben wirklich profitiert haben von diesem digitalen Fernunterricht. Und da würde ich mir persönlich auch wünschen, dass das beibehalten wird und dass wir auch in einer nachpandemischen Zeit Schule so organisieren, dass bestimmte Inhalte und bestimmte Phasen von Lehr-Lern-Settings oder auch Unterrichtseinheiten so organisiert sind, dass nicht alle immer zwingend in der Schule sein müssen, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, zu sagen, okay, ich bleibe diese Woche jetzt zu Hause oder ich bleibe morgen oder übermorgen zu Hause und habe da aber dann eben auf der Lehr-Lern-Plattform verbindliche Aufgaben oder ein Projekt, an dem ich arbeite und wo ich eben zeigen muss, okay, ich habe diese Zeit auch tatsächlich produktiv genutzt. Aber dass wir insgesamt mit Hilfe der modernen Technologien und der neuen Lehr-Lern-Settings, die wir jetzt eingeführt haben, dass wir da ein bisschen langwelliger unterwegs sind und dass wir eben nicht mehr irgendwie versuchen, Lernerfolge und Lernfortschritte an 45 oder 90 Minuten Einheiten festzumachen oder an einer einzelnen Unterrichtseinheit, sondern dass man irgendwie größere, komplexere Ziele formuliert und den Schülern, die dazu in der Lage sind, eben auch die Möglichkeiten, auch die raumzeitlichen Möglichkeiten gibt, so ein Projekt im eigenen Takt zu erledigen. Und da bietet sich das Konzept, das in den Vereinigten Staaten jetzt gerade wieder stärker oder jetzt erstmal stärker propagiert wird, das sogenannte Hybrid Flexible Learning, bietet sich absolut an. Und das setzt eben, wie ich gerade erwähnt habe, voraus, dass wir die technologischen Möglichkeiten haben, dass Schüler, Schülerinnen oder eben auch Studierende, das ist auch ein Konzept, mit dem viele Colleges in Zukunft arbeiten wollen, dass man an dem Punkt ist, wo man dem Lernenden die Möglichkeit gibt, frei zu entscheiden, mache ich das Synchron online, mache ich es asynchron online oder komme ich an die Universität oder an die Schule und nehme am Unterricht teil. Und dass man das mit eben über bestimmte Zeiträume, Tage oder Wochen eben abklärt mit den Lehrkräften und Vereinbarungen trifft und dass da so insgesamt deutlich mehr Flexibilität ins Spiel kommt. Das wäre ein zentraler Wunsch meinerseits, was diese Pandemie betrifft und die Lehren, die wir daraus ziehen.
Herr Leichenmüller, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche uns allen alles Gute und hoffe, dass wir diese Zeit bald überstehen.
Jo, herzlichen Dank Ihnen, Frau Chrasidová, und auch Ihnen alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Die Pandemie hat Entwicklungen im Schul- und Bildungssystem angestoßen, die den Schulalltag verbessern und erleichtern könnten. Die digitale Lehre könnte in Zukunft verstärkt zum Einsatz kommen. Der Anteil einer klassischen Präsenzlehre kann künftig abnehmen. Die Digitalisierung hat mit der Corona-Krise einen Schub erlebt. Lerninhalte lassen sich bestens digital aufbereiten, speichern und jederzeit abrufen. Ob sich das hybride Lernen in Deutschland durchsetzt, ist abzuwarten. Fassen wir zusammen. Die Pandemie hat bei uns allen ihre Spuren hinterlassen. Die Restriktionen sind für uns alle ziemlich stressig. Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den derzeitigen Umständen. Denn die Kindheit und Jugend sind Lebensphasen, in denen die Erfahrungen besonders prägend wirken. Die Einschränkungen, Lockdowns und Schließungen haben zu vielen Veränderungen geführt. Die gewohnte Tagesstruktur ging verloren, soziale Kontakte gleich null. Viele spürten in sich eine Aussichtslosigkeit, wie es weitergeht. Kinder und Jugendliche sind verunsichert und fühlen sich diffus bedroht. Nicht wenige haben Zukunftsangst und nehmen wahr, wie sie ihre persönliche Freiheit verlieren. Ein schleichender Prozess. Gleichaltrige zu treffen, sich beim Sport auszutoben, das alles war kaum mehr möglich. Die Folge der sozialen Isolation, Depression, Suchtverhalten oder Essstörungen. Diese Krankheiten sind nicht neu, die Einschränkungen verstärken allerdings die Tendenz. Wir halten fest. Sorgen und Ängste, weniger Bewegung, reduzierte Kontakte, kaum Freizeitangebote und eine erhöhte Bildschirmzeit. Kinder und Jugendliche leiden auf emotionaler und psychischer Ebene unter den Auswirkungen des Lockdowns. Einige profitieren vom Homeschooling. Sie können in ihrem eigenen Tempo lernen und stellen ihre Eigenverantwortung unter Beweis. Anderen fällt es schwer, ein gutes Lernumfeld zu schaffen, in dem sie sich konzentrieren können. Kinder brauchen Sicherheit und Vorhersagbarkeit. Die Kindheit und Jugend gründen eine entscheidende Entwicklungsphase, ob man gesund durchs Leben geht oder ob man eine psychische Störung entwickelt. In Krisenzeiten entwickeln Menschen eine Resilienz, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Die Plastizität des menschlichen Gehirns ermöglicht es dem Menschen, sich an Umweltanforderungen anzupassen und sich zu verändern. Nichtsdestotrotz werden Belastungen und Defizite manche Menschen kurz-, mittel-, vielleicht auch langfristig begleiten. Die geführten Expertengespräche ermöglichten einen Einblick in die Veränderungen und in mögliche Auswirkungen. Wir haben reingehört in Gedanken, Sorgen, Ängste, aber auch in zukünftige Möglichkeiten. Über die dynamische Entwicklung der Pandemie lassen sich noch keine genauen Schlüsse ziehen, wie stark die Pandemie Kinder und Jugendliche belastet und welche Langzeitfolgen sie schlussendlich hat. Die Erkenntnisse zu den Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche sind lediglich Momentaufnahmen. Wir bräuchten mehr Daten und entsprechend mehr Forschung, erst dann sind präzisere Aussagen möglich. In dieser Situation ist es wichtig, sich als Familie gegenseitig zu unterstützen, sich nach Möglichkeit Freiräume zu geben und sich viel in der Natur zu bewegen. Die Einschränkungen und Belastungen, welchen der Mensch während der Covid-19-Pandemie ausgesetzt ist, stellen für viele ein kritisches Lebensereignis dar, das eine Anpassungsleistung erfordert. Bis die Pandemie offiziell beendet und überwunden ist, Hände waschen, Abstand halten und impfen lassen, bevor es wieder heißt:
Wir sind wieder mal im Lockdown. Mensch, das hatten wir doch schon. Wir sind wieder mal im Lockdown. Diesmal in der Live-Version. Ja, wir sind wieder mal im Lockdown. Ich komme nicht mehr klar. Bestimmt Corona.
uns noch einen Monat
oder ein ganzes Jahr. Heute waren wir wohl das letzte Mal im Theater. Die nächsten Wochen sicherlich werden ziemlich hart da. Was ist richtig oder falsch? Das erfahren wir schon bald, wenn die Zahlen endlich untergehen.
Wir sind wieder mal im Lockdown. Mensch, das hatten wir doch schon. Wir sind wieder mal im Lockdown. Diesmal in der Light-Version. Ja, wir sind wieder mal im Lockdown. Ich komme nicht mehr klar. Bestimmt Corona uns noch im Monat
oder ein ganzes Jahr. Und nun sitzen wir nicht mehr beim Gast. Viele haben zu, nur zu liefern wird's nicht lohnen.
Was ist richtig oder falsch? Das erfahren wir schon bald, wenn die Zahlen endlich runtergehen. Wir sind wieder mal im Lockdown. Mensch, das hatten wir doch schon. Ja, wir sind wieder mal im Lockdown. Diesmal in der Live-Version. Ja, wir sind wieder mal im Lockdown. Ich komme nicht mehr klar. Bestimmt Corona uns noch im Monat.
Generation Corona, Kindsein in Zeiten einer Pandemie. Ein Feature von Nurian Rasidova im Rahmen des Bachelorstudiums der Medienwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität 2021 entstanden. Teile des Beitrags wie Töne und Lieder stammen von YouTube. Ein Einblick in die derzeitige Situation der Kinder und Jugendlichen. Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon Nurian Rasidova. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Ich verabschiede mich herzlich.